Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Würde Sonntag ein neuer Bundestag gewählt, wäre die AfD laut Umfragen stärkste Kraft. Für die schwarz-rote Bundesregierung, für die Bundesländer, Städte, Kommunen und auch die Wirtschaft fragt sich also zunehmend, wie umgehen mit einer immer stärker werdenden AfD, die zudem in Teilen auch immer radikaler wird. Erst am Wochenende hat sich die neue AfD-Jugendorganisation gegründet mit einem Vorsitzenden, der als rechtsextremistisch eingestuft wird. Einer, der sagt, man muss die AfD einfach mal mitregieren lassen, ist der Oberbürgermeister von Tübingen, Ex-Grünstar, jetzt parteilos, Boris Palmer. Und außerdem zu Gast Co-Chef der AfD, Tino Chrupalla. Guten Abend an Sie beiden.
Guten Abend. Hallo.
Schön, dass Sie hier sind. Herr Chrupalla, am Wochenende hat sich also die Generation Deutschland, so nennt sich diese Jugendorganisation, gegründet. Sie waren dabei. Sind Name und Ausrichtung voll in Ihrem Sinne als AfD-Chef?
Ja, ich bin absolut zufrieden, auch mit dem Ablauf dieses Gründungskongresses, muss ich wirklich sagen. Und ich denke, auch mit dem Namen Generation Deutschland, was Sie jetzt angesprochen haben, zeigen wir auch zukunftsgewandt, was die nächsten Generationen, weil das ist ja die Generation, die jetzt die Schuldenberge auch abtragen muss, die aktuelle Bundesregierung aufhäuft, auch leisten muss. Mhm. Und die letzte Generation, die hat draußen vor den Toren mit ihren Krawallaktionen, hat ja dort in Gießen für Unruhe gesorgt. Und ich denke, daran hat jeder gesehen, wer wirklich demokratisch aufgestellt ist.
Na, wir gucken uns das jetzt mal genau an, was da in Gießen passiert ist. Und danach wollen wir mal in die Diskussion starten. Aber wir gucken mal. Bitte.
Zehntausende Demonstranten auf den Straßen. Die Polizei fährt Wasserwerfer auf, stoppt Protestzüge und Blockaden mit großer Härte. Ausnahmezustand in Gießen am Sonnabend. Hier findet der Gründungskongress der neuen AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland statt. Ihre Vorgängergruppierung, die Junge Alternative, hatte der Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft. Danach löste sie sich selbst auf. Über die neue Jugendorganisation wollen die AfD-Chefs Weidel und Chrupalla nun mehr Kontrolle. Für sie gibt es klare Aufnahmerichtlinien. Neonazis sollen offiziell ausgegrenzt werden. Aber die Reden der Kandidaten klingen radikal statt bürgerlich. Deutschland nur für Deutsche, Massenabschiebung sofort. Und zum Chef wird Jean-Pascal Hoben gewählt, AfD-Landtagsabgeordneter in Brandenburg und bestens vernetzt in der Hooligan- und Neonazi-Szene. Ist diese Jugendorganisation wirklich gemäßigt? Weidel und Chrupalla haben es versprochen. Jetzt tragen sie die Verantwortung.
Herr Palmer, Herr Chrupalla sagte gerade, da hat sich am Wochenende gezeigt, wer die wahren Demokraten sind. Wie schätzen Sie denn diese neue Jugendorganisation der AfD ein?
Ich bin da kein Experte, aber ich habe auch ein bisschen Videos angeschaut und habe zum Beispiel eine junge Frau namens Julia Gierkens, die direkt aus meiner Ecke kommt, Filderstadt, nicht weit weg von Tübingen.
Aus Baden-Württemberg.
Aus Baden-Württemberg, jetzt irgendwie nach Niedersachsen, glaube ich, gezogen ist. Hab gehört, wie er die wörtlich sagt. Und damit gibt's tosenden Beifall. In unserem Land können Frauen und Kinder nur sicher sein, wenn wir millionenfache Remigration haben. Nur mit millionenfacher Remigration sind in unserem Land Frauen und Kinder sicher. Da schaudert's mich. Millionenfache Abschiebungen. Und es wundert mich, weil der Spitzenkandidat der AfD in Baden-Württemberg versucht hat, in einem Diskussionsprech mit mir, auch mit dem habe ich gesprochen.
Da kommen wir noch zu Markus Hohmeier, mit dem haben Sie diskutiert.
Der gesagt hat, Remigration heißt für ihn nur geduldete Ausländer, das sind etwa 200.000, müssen das Land verlassen, was ja an der Sicherheitslage nichts ändert. Also diese Jugendorganisation scheint jedenfalls um ein Vielfaches radikaler zu sein als die Erwachsenen. Und das besorgt mich.
Finden Sie das richtig, millionenfache Remigration?
Naja, als allererstes muss man ja sagen, also anhand einer Aussage jetzt gleich auf die neue Jugendorganisation diesen Stempel wieder aufzudrücken.
Die haben ja gejubelt, der ganze Saal hat getobt.
Ja, Entschuldigung.
Der könnte ja pfeifen bei so einer Aussage.
Herr Palmer, nochmal, also ich sag mal, auch diese Dame hat sicherlich Sorge um unser Land und das ist berechtigt, dass die Jugend auch ein Stück weit natürlich härtere Töne anschlägt, das ist gewollt.
Aber finden Sie in Ordnung? Ist sowohl gewollt, dass Sie sagen,
ich sag mal, das Rebellische, Entschuldigung, Sie kennen das ja von Ihrer grünen Jugend, also was hat die alles gefordert? Abtreibung bis zum 9. Monat, also da sind ja auch Forderungen da, wo ich auch sage, das geht nicht und das ist sicherlich auch nicht mit ihrer Partei oder ehemaligen Parteistruktur vereinbar. Also von daher, sage ich mal, sind das Dinge, die man natürlich diskutieren muss. Man wird auch sehen, was diese Jugendorganisation die nächsten Wochen und Monate dann auch programmatisch vortragen wird und wie sie auch natürlich unsere Grundsatzprogramme der Partei, das ist ja auch das Ziel dieser Jugendorganisation, dass sie anhängig ist, dort agiert.
Okay.
Nochmal, und ich meine, wir haben aktuell den aktuellen Stand, dass knapp eine Million Asylbewerber abgelehnt sind und theoretisch auch abgeschoben gehören. Da gibt es die ganzen statische von Duldung angefangen, sagen. Und auch das, da sagen wir, das sollte überprüft werden. Dann kommen noch 700.000 Ukrainer dazu, wo wir auch sagen, die sollten A, nicht ins Bürgergeld und natürlich müssen die auch irgendwann wieder zurück. Und da haben wir schon.
Wir setzen gerade ukrainische Geflüchtete dann gleich mit Menschen, die sozusagen irregulär hier sind und ausreisen müssen?
Ja, nochmal, auch die Ukrainer werden nach Kriegsende wieder zurück in ihre Heimat müssen. Und dann kommen wir schon auf Zahlen, die weit über die 250.000 gehen.
Also es geht hier nicht nur um die Irregulären, die sozusagen abgelehnt sind, sondern es geht hier insgesamt um Geflüchtete, die millionenfach...
Ja, nochmal, wenn ich einen Asylantrag hier stelle und der abgelehnt wurde, dann habe ich einen Status und der heißt, nicht mehr hier zu sein. Und da kann ich nicht dafür sorgen, dass diese Person weiter im Bürgergeld sind, dass sie weiter vollkommen Krankenversicherung ist, in der Krankenversicherung finanziert werden. Das sind ja genau die Punkte, die wir gerade sehen, die unser Sozialsystem an die Grenzen bringen. Überall, in Tübingen, aber auch
in Deutschland. Ich möchte einmal gerade noch mal auf das Wochenende blicken, denn dort gab es dann noch weitere Auftritte, unter anderem Alexander Eichwald. Können wir uns einmal angucken, eine Person, über die wir gleich mal kurz reden wollen und mal schauen, was der so gemacht hat. Gesagt hat.
Es gibt aber für mich in dieser Partei keine Flügel und keine individualistischen Bestrebungen. Denn die Liebe und Reue zu Deutschland teilen wir uns hier gemeinsam. Es ist und bleibt unsere nationale Pflicht, die deutsche Kultur vor Fremdeinflüssen zu schützen.
Wie kam der da auf Ihre Bühne?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, er ist vor 2 Monaten in die Partei eingetreten, hat wahrscheinlich extra für diesen Auftritt, diesen Parteieintritt gewählt und hat dort diese unsägliche Rede gehalten. Und er wird die Partei, also er hat im Prinzip schon das Parteiausschussverfahren bekommen. Also er wird die Partei wieder verlassen. Mhm. Solche Leute wollen wir nicht in unserer Partei.
Da gibt's ja gar keinen Zweifel. Wie kommt der dann bei Ihnen da auf die Bühne?
Ja, nochmal, er ist vor 2 Monaten in die Partei eingetreten.
Ja, wird nicht gecheckt vorher.
Ja, Entschuldigung, wir machen ja keinen Gesinnungstest dahingehend, dass er mal eine Rede beim Mitgliedsantrag
Kein Gesinnungstest, okay.
Kein Gesinnungstest, dass wir sagen, er möchte mal eine Rede vortragen, noch dazu auch in diesem Duktus. Da gibt es überhaupt keine zwei Meinungen, dass solche Personen in der AfD nicht zu suchen haben, auch nicht in der Jugendorganisation.
Aber Sie checken ja schon, ob die irgendwie Reichsbürger sind oder bei den Identitären, da haben Sie...
Er hat keine Angaben gemacht dahingehend, dass wir, wie gesagt...
Was glauben Sie, war das Satire?
Ja, wenn dann was auch sehr schlechte Satire. Mhm. Natürlich muss man wirklich sagen, also das ist ja genau das, was man vielleicht vom politischen Gegner erwarten könnte in irgendeiner Satireform. Mal gucken, was noch rauskommt. Wir wissen ja noch nicht alles, was vielleicht noch geschieht. Auf alle Fälle wird er kein Mitglied der Partei bleiben. Mhm. Das steht jedenfalls fest.
Sie wollten ja sozusagen im Prinzip so ein bisschen professioneller auftreten, sage ich mal. Gerade die Jugendorganisation, die alte, die wurde ja dann abgeschafft oder gibt es dann einfach nicht mehr, weil man gesagt hat, die haben wir nicht so richtig unter Kontrolle. Jetzt haben Sie mit Jean-Pascal Hohm einen neuen Chef der Organisation. Haben Sie den irgendwie mal gecheckt oder machen Sie das eben gar nicht?
Ich kenne Jean-Pascal Hohm, ich habe mit ihm auch schon Wahlkampf gemacht, auch in Cottbus. Er ist ja unweit von meinem Wahlkreis entfernt. Ich kann gegen ihn überhaupt nichts, auch was Wahlkampfauftritte mit ihnen sind, sagen. Und nochmal, auch wenn man den ganzen Jugendkongress sich anschaut, auch von der Professionalität, vom Ablauf her, der sehr konzentriert war und wo es keine weiteren Auffälligkeiten, außer jetzt, ich sag mal, diese unsägliche Rede, dieses satirischen Einschlags dort gab, würde ich sagen, war das ein sehr guter Jugendkongress. Und man sieht es ja auch, die Medien haben ja relativ wenig Negatives berichten können.
Bei Hohm, der wird vom Brandenburger Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Mhm. Ist der für Sie nicht rechtsextrem?
Ja, wenn ich auf meine Wikipedia-Seite schaue, Frau Atalay, da stehe ich auch als rechtsextremistischer Politiker gleich auf Seite 1.
Aber Hohm ist für Sie nicht rechtsextrem?
Er ist für mich kein Rechtsextremist.
Herr Palmer, was meinen Sie?
Kann ich nicht beurteilen. Ich kenne ihn persönlich nicht. Ich habe da keine Erkenntnis.
Ich kann ja vielleicht mal so ein paar Sachen vorlesen, die er unter anderem gesagt hat, in einem Interview beim RBB unter anderem. Da geht es um Bevölkerungsaustausch. Die Geburtenrate der einheimischen Bevölkerung sinkt, während wir eine Masseneinwanderung aus kulturfremden Räumen haben. Das heißt, die Bevölkerung hier in Deutschland wird de facto ausgetauscht und da stemmen wir uns dagegen. Zum Beispiel. Also Bevölkerungsaustausch wird doch eher...
Die Analyse ist ja richtig, die er hat, dass wir zu wenig Geburten haben. Das muss man ja als allererstes sagen. Aber ob man unbedingt dann gleich von Bevölkerungsaustausch reden muss, ja, das ist diskutabel, keine Frage. Aber ansonsten ist ja seine Analyse richtig, dass wir mehr für die einheimische Bevölkerung tun müssen, A. Und B, natürlich auch für eine höhere Geburtenrate. Und wenn es geht von Einheimischen, natürlich, von Deutschen.
Und zu den Identitären, da gibt es... auch kein Problem, dass er da irgendwie eine Nähe hat. Das ist für sie alles in Ordnung.
Es ist ja nicht verboten, mit Menschen auch anderer Richtungen zu reden. Ich meine, man muss sich ja auch ein Bild machen, was zum Beispiel die Identitären verbindet, was für Ziele sie haben. Das sind viele Punkte, die sind nicht deckungsgleich mit der AfD. Und wie gesagt, Programmarbeit wird bei uns in den Fachausschüssen und im Bundesfachausschuss und in den Parlamenten gemacht. Und die lassen wir uns nicht von außen vordiktieren.
Herr Palmer, Sie sagen, die AfD müsse man pragmatisch angehen. Würden Sie das, wenn Sie das hören, jetzt heute oder auch als Wochenende blicken, immer noch sagen?
Ja, weil offen gestanden, für mich ist das so falsch, was ich da höre, dass ich mir denke, es ist gut, wenn die Leute im Fernsehen das Original von Herrn Chrupalla hören und sich entscheiden können, ob sie sowas unterstützen wollen. Ich lehne das ab.
Aber die Argumente, die Sie sozusagen haben, wären jetzt in diesem Fall, also wir hören ja, dass das offensichtlich nicht ganz problematisch für Herrn Chrupalla ist, was dann auf dem Parteitag oder auf dem Gründungstag passiert.
Ich finde so einen Begriff wie Bevölkerungsaustausch als irgendwie diskutabel hinzustellen halt falsch, weil das unterstellt, da gibt es böse Mächte, die uns arme, autochthone Deutsche, wer ist das überhaupt, weghaben wollen und Fremde an unsere Stelle ins Land bringen. Das ist natürlich eine unsägliche Erzählung und die lehne ich ab. Aber deswegen kann ich trotzdem mit ihm drüber reden und sagen, es ist falsch, was sie da tun. Ja, ich höre auch zu. Das muss bei ihm nicht ankommen. Es geht um die Wähler. Ich werde auch eine Chrupalla von nichts abbringen. Er mich auch von nichts. Aber wenn ich ihn zum Beispiel höre, wie er neben einem mit zwei Giftanschlägen verfolgten Dissidenten sitzt bei Markus Lanz und dann nicht nicht das geringste Mitleid erkennen lässt und stattdessen die russische Politik verteidigt, denke ich mir, das sollen ganz viele Leute angucken, damit sie wissen, dass man diesen Mann nicht wählen kann. Das wird nicht besser, wenn man ihn ignoriert.
Das ist ja Ihre gute Meinung, Herr
Palmer. Ja, ist meine Meinung.
Ich meine, nochmal, nicht wählen kann. Ich bin dreimal direkt in den Bundestag gewählt worden. Also meine Wähler in meinem Wahlkreis wissen sehr wohl, warum sie Herrn Chrupalla wählen. Sie wissen auch aktuell, dass wir mit 27% auch bundesweit in den Umfragen der stärksten Partei sind. Also Sie haben vollkommen recht. Natürlich entscheiden das die Wähler. Ja. Und nochmal, wenn man die letzten, um nochmal vielleicht auch auf die letzten zehn Jahre Migration...
Klar, wenn man das sieht, dann kann man sie nicht wählen.
Also denke mal, von mir hat keiner Angst.
Wenn jemand sitzt, neben jemand, der zwei Giftgasanschläge hinter sich hat, Giftanschläge hinter sich und sowas überhaupt gar keine Empathie
zeigt. Natürlich habe ich Empathie gezeigt.
Ich glaube, die Zuschauer sind es.
Das ist eine Bewertung, die Sie haben. Sie waren gar nicht dabei.
Ich habe Empathie gezeigt.
Ich meine, wir haben die letzten 10 Jahre gesehen, wie viele Menschen in dieses Land eingewandert sind, welche Probleme es gebracht hat. Es wurden uns Fachkräfte versprochen. Was kam? Es war eine Einwanderung in die Sozialsysteme. Es sind über 3 Millionen Menschen hier geblieben. Das sind übrigens auch die Probleme, die wir in Form von Wohnraum in diesem Land haben. Und natürlich machen sich auch junge Menschen Gedanken, was kommt hier, wie viele Menschen kommen hier, können wir die integrieren? Und diese Probleme und auch die Sorgen wahrzunehmen und auch zu artikulieren, das hat keine andere Partei seit 2015 so, vor allen Dingen zum Anfang, so gemacht wie die AfD. Und genau das ist das, was die Bevölkerung ja auch gesehen hat. Diese Sorgen haben wir aufgenommen und natürlich auch ein Gegenargument dagegen gehabt. Und das ist das, was die Wähler ja sehen.
Ja, Herr Palmer, ich würde gerne, Sie haben das nämlich vorhin kurz angesprochen, dass Sie mit Markus Frohmeier diskutiert haben in Baden-Württemberg. Das ist der AfD-Landesvorsitzende. Unter anderem haben Sie ein KI-Foto gepostet auf Ihrem Facebook-Kanal, was meine ich? Können wir uns mal kurz angucken. Da habe ich mich kurz gefragt, muss das denn sein? Also da kämpfen Sie irgendwie gegeneinander.
Das hat tatsächlich ein Tübinger Stadtrat erstmal gepostet. Da habe ich es dann auch
retweetet.
Auch gepostet, weil ich es lustig fand. Habe ich jetzt keine Bedenken dagegen.
Ja, wir gucken uns das mal...
Eher aus wie Olaf Scholz, als wie Markus Frohmeier.
Ja, es ist auf jeden Fall,
sehen die Gesichter nicht ganz original aus. Ist halt KI, aber wir wollen mal einmal kurz auf Sie und Ihre Karriere blicken.
P wie Palmer, P wie Provokateur. Der Tabubruch gehört dazu, seit Boris Palmer vor 19 Jahren Oberbürgermeister wird. Als Grüner fordert er Zäune an den EU-Grenzen, schreibt ein Buch mit dem Titel »Wir können nicht allen helfen«. Und wenn die Bahn mit dem schwarzen Deutschen Nelson Müller wirbt, fragt er, welche Gesellschaft soll das abbilden?
Bunt ist die Gesellschaft nur dann, wenn auch alte weiße Männer wie ich vorkommen.
Vor 2 Jahren dann wird Palmer in Ulm bezichtigt, sich rassistisch zu äußern. Er fühlt sich mundtot gemacht.
Das ist nichts anderes als der Judenstern.
Danach drängen die Grünen ihn zum Parteiaustritt. Doch Palmer ist zugleich P wie Publikumsliebling, zumindest in Tübingen. Trotz oder wegen seiner grünen Projekte, Abgabe auf Einweggeschirr, teures SUV-Parken. In der Corona-Zeit setzt er auf Lockerungen dank Tests. Tübingens Taktstock, gehört Palmer. Zweimal wurde er schon wiedergewählt. Auch weil er so viel über Migration spricht? P wie Palmer, P wie Populist? Er sagt, er nehme der AfD die Themen weg. Zuletzt diskutierte er mit AfD-Mann Markus Frohnmeier auf der Bühne. Der Ansatz, die Partei stellen statt ausgrenzen. Und wenn es sein muss, findet Palmer, soll die AfD eben mitregieren.
Herr Krupala, nimmt Herr Palmer Ihnen die Themen weg, der AfD?
Ja, ich meine, er ist jetzt parteiloser Kommunalpolitiker. Also von daher habe ich keine Angst, dass mir Herr Palmer die Themen wegnimmt. Er ist Bürgermeister von Tübingen, ist dort gewählt, scheint dort eine gute Arbeit zu leisten. Und von daher, das gilt es erstmal anzuerkennen. Und ich meine, wenn er jetzt über, wenn man jetzt über die Migrationsprobleme, die er natürlich in der Stadt Tübingen hautnah miterlebt als Bürgermeister, natürlich auch was die Sozialkassen angeht. Ich meine, Tübingen war immer eine Stadt gewesen, die Mehreinnahmen hatte, mittlerweile ja auch defizitär agieren muss. Und das da hat die Zuwanderung natürlich einen großen Aspekt daran. Das sind ja die Dinge, die wir bundespolitisch, landespolitisch immer wieder ansprechen, was die Gründe sind, die Ursachen. Und die Ursachen sind natürlich eine verfehlte Asyl- und Migrationspolitik. Und das muss halt Palmer natürlich auch adressieren. Er möchte ja auch wiedergewählt werden.
Also richtig ist, er muss von mir keine Angst haben, weil ich nicht vorhabe, bundesweit zu kandidieren.
Gibt auch sonst keine Angst.
Nehme ihn da keine Wähler weg, das stimmt. Aber ich komme nochmal zurück auf Ihren Satz vorher, wo Sie sagten, jahrelang waren wir die Einzigen, die diese Themen angesprochen haben. So wie Sie es gemacht haben, finde ich es falsch. Aber dass Sie diese Themen angesprochen haben, war richtig. Und die anderen Parteien haben den Fehler gemacht, zu lange die Probleme, die es halt mit einer sehr großen Zahl von Migranten in sehr kurzer Zeit zwangsläufig geben muss, zu beschweigen, zu beschwichtigen, drüber hinwegzusehen. Daran habe ich mich nicht beteiligt. Das hat mich auch in die Außenseiterposition gebracht. Deswegen habe ich letztlich auch die Grünen verlassen, weil es da so nicht gelitten war. Und da, glaube ich, aber lernen die anderen Parteien jetzt dazu, dass man über Messerkriminalität, über das Stadtbild, über Probleme von Migration ganz offen sprechen muss, weil ansonsten Herr Krupala kommt und sagt, wir sind die Einzigen, die das sehen. Das stimmt ja nicht. Andere sehen es auch und sie beginnen auch, das zu lösen. Was aber nicht stimmt, Analyse muss halt richtig sein. Ich gucke in die Stadtkasse, ich sehe das. Bei uns in der Stadt ist der Migrationseffekt positiv. Woran liegt es? Wir haben überwiegend arbeitende Migranten in der Stadt. Wir haben 4000 Wissenschaftler aus anderen Ländern, weil eine Exzellenzuniversität und Max-Planck-Forschungsinstitute haben. Und denen jetzt alle zu sagen, zu gehen, wäre für Tübingen der wirtschaftliche Tod. Es stimmt, wir haben natürlich durch Migration auch Kosten. In anderen Städten mehr als in Tübingen. Aber es ist nicht die Ursache für unsere Finanzkrise.
Also das unterscheidet Sie?
Ich denke schon, oder? Er hat gesagt, daran liegt es. Ich sage, nein, da liegen Sie falsch.
Nee, ich rede ja nicht nur von Tübingen. Ich habe jetzt
natürlich schon.
Das ist richtig. Das ist ja auch Ihr gutes Recht. Und dass es in Tübingen sicherlich ein Stück weit anders aussieht als vielleicht in Gelsenkirchen, Dortmund oder in Stuttgart. Das mag durchaus der Fall sein. Aber im Großen und Ganzen sieht man natürlich sehr wohl die, nicht bloß in den städtischen Kommunen, auch in den Kreisen. Ich bin nun selbst Mitglied auch im Kreistag in Görlitz, wie wir finanziell wirklich eigentlich nur noch von Kassenkrediten leben. Und natürlich auch da die Migration ein Hauptteil ist, den die Kommunen belastet und wo eben der Arbeitsanteil derer, die Sozialhilfe oder Bürgergeld beziehen, eben sehr gering ist. Und Sie wissen, im Bürgergeld sind fast 50% Ausländer.
Zahlen aber nicht die Kommunen. Für unsere Stadtkassen in Baden-Württemberg
sind die
Krankenhäuser, die defizitären Krankenhäuser und die Behinderteneingliederung die größten Kostentreiber. Und es sind nicht Migranten.
Die Frage ist unter anderem, zum Beispiel in Tübingen, das wurde jetzt immer wieder erwähnt, geht es Ihnen, würde ich sagen, so einigermaßen gut? Das ist ja auch ein Milieu, was auch lange Grün gewählt hat, was Sie eben auch immer wählt. Und die Wirtschaft, die da auch einigermaßen floriert. Hätten Sie denn Sorge, würde eine AfD beispielsweise in so einem Ort, wir nehmen das jetzt mal so ein bisschen als so ein kleines Reagenzglas, ja, regieren könnte oder würde? Was würde denn da mit der Wirtschaft passieren?
Für Tübingen ist ja völlig kontrafaktisch. Wir haben sie nicht mal im Gemeinderat. 6,5% bei der letzten Bundestagswahl. Mhm. Weniger Stimmen als in Tübingen hat die AfD nirgends. Von daher ist das Experiment.
Aber Baden-Württemberg, da gibt es.
Baden-Württemberg sieht anders aus.
Kommenden Jahr Landtagswahl.
Baden-Württemberg sieht anders aus. Da sind sie über 20%. Mhm.
Da liegt die AfD gerade gleich auf mit den Grünen.
Ja. Meine größte Sorge ist, dass die AfD ernst meint, was in ihrem Wahlprogramm steht. Mhm. Da steht drin, wir wollen entweder alle Verträge in der EU kündigen und zurück zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft der 80er Jahre oder austreten. Da dieses Verträge ändern nicht geht, weil alle anderen Staaten nicht mitmachen werden, verlangt die AfD faktisch den Austritt aus der EU. Und das bedeutet für ein exportstarkes Land wie Baden-Württemberg den Verlust des einzigen sicheren Absatzmarktes. 60% unserer Exporte gehen in die EU. Der Raum ist frei von Zöllen, da kann kein Trump dazwischen gehen. Und wenn die AfD wahr macht, was sie fordert, fällt dieser Exportraum weg und es werden Zollschranken hochgezogen. Dann kann man wirklich sagen, gute Nacht, baden-württembergische Wirtschaft.
Also wäre die AfD wirtschaftsfeindlich?
Feindlich ist sie nicht, aber sie würde der Wirtschaft so großen Schaden zufügen, dass ich jedem Arbeiter rate, Herrn Chrupalla und seine Partei aus eigenem Interesse nicht zu wählen. Zumindest, wenn er das ernst meint.
Warum lachen Sie?
Man muss ja einfach mal die letzten Jahre einfach sich anschauen, Herr Palmer. Die AfD hat nicht regiert und Sie reden davon, dass wir wirtschaftsfeindlich seien.
Habe ich nicht gemacht.
Wer wirtschaftsfeindlich ist, stimmt, das haben Sie so nicht formuliert, aber Sie haben gesagt, dann gute Nacht. Wir erleben jetzt gerade aktuell wirtschaftlich gute Nacht, wie sich im Prinzip Deutschland deindustrialisiert. Das haben wir vor 3-4 Jahren bereits vorausgesagt. Da wurden wir als Verschwörungstheoretiker gebrandmarkt. Die Automobilindustrie in Baden-Württemberg, natürlich auch die ganzen Zulieferer. Wir haben riesengroße Probleme. Aktuell verliert Deutschland pro Tag 1.000 Industriearbeitsplätze. Und das sind aktuell Ergebnisse der regierenden Parteien, CDU, SPD, Grüne, die sind dafür verantwortlich, nicht die AfD. Deswegen muss ich immer wirklich schmunzeln, wenn ich immer höre, die AfD regieren würde, dann die Wirtschaft
austreten würden, wenn es den Euro nicht mehr gäbe, wenn man bestimmte Sachen tut, dass das eine Exportnation, das sagen ja eben die ganzen Kritiker, ganz viele Wirtschaftsexperten sagen, das wäre total das große Problem für Deutschland.
Wir wollen aktuell auch die Überweisungen, die Kosten, die wir an die EU zahlen, 45 Milliarden im neuen Haushalt nochmal erhöht worden. Das wollen wir stark reduzieren, gerade in der jetzigen Situation, wo wir riesige wirtschaftliche Probleme. Natürlich geht das einfach. Wenn man will, geht alles einfach. Es braucht den politischen Willen. Natürlich muss man am Ende auch Kompromisse machen, das ist gar keine Frage. Ja, und ich will auch nicht sagen, dass alles bis zum Ende bei uns durchfinanziert ist. Ja, auch das muss eine Opposition nicht.
Muss es Steuererhöhungen nicht mit Ihnen geben, weil Sie wollen relativ viel ausgeben?
Wir bräuchten keine Steuererhöhung, wenn wir einen Kassenschutz machen, Frau Atalay, wenn wir uns einfach mal die Einnahmen und die Ausgaben angucken. Wir haben in Deutschland kein Einnahmenproblem. Wir haben ein massives Ausgabenproblem, allein an Ukraine-Hilfe, an Milliarden, die dort getätigt wurden, an Bürgergeldempfängern, an Bürgergeldzahlungen, aber auch zum Beispiel Klima- und Transformationsfonds. Da wollen wir massiv einsparen, und wo man auch wirklich Dinge gegenfinanzieren kann. Also wir könnten aktuell noch nach unseren Haushaltsplanungen eine schwarze Null hinbekommen, ohne Neuverschuldung. Das wäre möglich. Noch ist es möglich, aber das wird auch die nächsten Jahre schwieriger. Das gebe ich offen zu.
Es stimmt, die Wirtschaft hat große Probleme. Die Frage ist, ob das Rezept, diese Probleme noch größer machen, wirklich gut ist. Und dass es uns riesige Probleme machen würde, wo es uns eh schon schlecht geht, unsere Exportmärkte hinter Zollschranken hochzuziehen, ist für mich so offenkundig, dass die Ausrede für mich nicht zieht. Aha. Wenn Sie Ihr Programm ernst meinen, sind Sie schlecht für die Wirtschaft. Vielleicht ist Ihr Programm nicht ernst gemeint, aber was da drin steht, wäre halt schlimm.
Selbst ein Austritt aus der EU, im Übrigen würden wir das auch mit einem Bürgerentscheid machen, und auch da wollen wir natürlich als allererstes versuchen, die EU zu reformieren. Auch das steht in unserem Programm. Ja. Ultima Ratio ist der Austritt. Ja,
also bevor wir jetzt das ganze Wahlprogramm durchgehen,
das würde nicht bedeuten, dass automatisch Zölle in Kraft treten.
Familienunternehmerverband, da gab es jetzt ja große Diskussionen. Die Präsidentin Ostermann, die hat zuerst gesagt, AfD, die sollte man nicht isolieren, wir laden ein. Jetzt die Kehrtwende, klare Distanzierung. Wie finden Sie das?
Ja, da sieht man, was medialer und politischer Druck von allen Seiten eben ausmacht. Dass am Ende natürlich auch Verbände schauen müssen, wie man damit im Endeffekt umgeht. Ich habe selbst von vielen Unternehmen, die mich angeschrieben haben, auch die Briefe gesehen, wie sie abgefragt wurden. Teilweise auch von Medien, öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ob sie sich und wie sie sich denn zur AfD positionieren. Und wenn man nicht antwortet, original, Zitat, wenn man nicht antwortet, würde man eine Zustimmung zur AfD signalisiert bekommen. Also man hat im Prinzip einen massiven Druck.
Sie glauben, es ist nur auf Druck passiert, sozusagen, nicht aus der Erkenntnis?
Also wissen Sie, unsere Hand bleibt auch zu diesen Verbänden, und wir haben ja Kontakte zu Verbänden, vor allen Dingen auch zu immer mehr Unternehmen, zu Industrieunternehmen, zu Wirtschaftsverbänden, auch zu Handwerksunternehmen. Ich bin nur selbst Handwerksmeister. Also wir haben diese Kontakte, und ich meine, man kann ja auch nicht davon ausgehen, dass man eine 25, 26, 27% Partei aus ausgrenzt dahingehend, dass man nicht mal mehr Gespräche führt. Ich meine, Herr Palmer hat es ja richtigerweise gesagt, wenn es einen Dissens gibt, auch in den Positionen, dann muss ich das doch ausdiskutieren können. Das macht doch gerade eine Demokratie aus. Und deswegen finde ich solche formalen Dinge und auch diese Druckgebärden, die kommen, ja, man muss sich da distanzieren von der AfD und man darf mit denen nicht reden. Also wo leben wir eigentlich? Das kenne ich aus der DDR.
Ja, so, nun sitzen Sie hier, es wird mit Ihnen geredet und Sie haben gerade selbst das Stichwort Handwerker gesagt. Da wollen wir einmal kurz auf Sie blicken. Das passt gerade sehr gut.
Sehr schön.
Tino Chrupalla, wie er sich gerne sieht, als bodenständigen Malermeister aus dem Osten. Obwohl ihn manch Parteifreunde abschätzig Pinsel nennen, ist er inzwischen seit 6 Jahren an der AfD-Spitze. Von den Rechtsextremen um Björn Höcke 2019 auserwählt als Gauland-Nachfolger. Der Plan? Chrupalla soll der AfD als Parteichef ein weniger radikales Gesicht geben.
Nur mit überzeugenden Inhalten werden wir neue Wählerschichten erschließen. Dazu braucht es keine drastische Sprache.
Mit Alice Weidel verbindet ihn längst eine Rivalität. 4 Jahre führen sie nun gemeinsam die Bundestagsfraktion. 3 Jahre gemeinsam die Partei. Doch nicht auf Augenhöhe. Die promovierte Volkswirtin ist der Star von beiden. Erste AfD-Kanzlerkandidatin wird Weidel. Mit einer klaren Nähe zu Russland versucht er sich derweil außenpolitisch zu profilieren. Stellt sich sogar gegen das eigene Parteiprogramm, das Wehrpflicht und mehr Geld für die Bundeswehr fordert. Chrupalla lehnt beides seit dem russischen Angriff auf die Ukraine plötzlich ab.
Diese 100 Milliarden, Herr Scholz, das ist wirklich irre.
Nicht nur sein Besuch beim russischen Außenminister Lavrov 2020 hat für Kopfschütteln in der AfD gesorgt. Es kommt sogar zum offenen Streit mit seiner Co-Chefin. Abgeordnetenreisen nach Russland hält Chrupalla weiterhin für richtig, obwohl Weidel diese öffentlich schon für unsinnig erklärt.
Ich wurde eben gerade kurz die Sendung von dem Kollegen Markus Lanz angesprochen. Da haben Sie unter anderem gesagt, Russland ist nicht unser Feind, Putin ist keine Gefahr für Deutschland, Putin hat mir nichts getan. Stimmt heute auch noch?
Absolut. Also ich sehe Russland nicht als Feind und wir sollten alles tun, damit Russland auch nicht unser Feind wird. Das ist doch die Aufgabe einer Außenpolitik, gerade in Europa, wenn man auch mit Europa, in Europa natürlich mit Russland weiter gute Beziehungen haben sollte und wenn man vor allen Dingen auch Probleme lösen will. Wenn man nicht miteinander redet, wie es der aktuelle Bundeskanzler macht, der sich einfach diesen Gesprächen verwehrt, dann machen es andere und das macht aktuell Donald Trump.
Herr Palmer, wenn Sie das hören, Russland ist nicht unser Feind, Putin ist keine Gefahr für Deutschland, Putin hat mir nichts getan.
Ich bin erstmal vorsichtig, weil ich weiß, dass in Ostdeutschland da andere Grundhaltungen als in Westdeutschland existieren und ich als Westdeutscher spreche. Und da bin ich auch mal für Dialog erstmal.
Also Sie sprechen da als Ostdeutscher?
Nein. Das tut er nicht. Aber
das sagt Herr Palmer, frage ich Sie.
Das tut er nicht.
Ja, das kann Herr Palmer so sagen.
Ich nehme es wahr, dass er damit...
Aber wir sind eine pluralistische Partei. Man muss natürlich auch diese Wähler abdecken, natürlich.
Etwas anspricht, das im Osten häufiger vorkommt, als es im Westen der Fall ist. Das respektiere ich erstmal, dass Russland da auch anders gesehen wird. Der Punkt, wo ich wirklich sagen muss, da hat es mir gegruselt, war, wie neben Ihnen der Dissident sagt, Sie geben 1:1 die Propaganda von Putin hier wieder und Ihnen das scheinbar völlig egal ist und Sie da gar nicht drauf eingehen. Ich habe wirklich den Eindruck, Sie sind blind für die Gefahren, die Russland für uns bedeutet. Und wenn Sie dann Polen als größere Gefahr darstellen
das
als Russland.
Ich nicht gemacht,
aber Sie haben gesagt, von Polen geht eine Gefahr aus.
Ich habe gesagt, von jedem Land kann eine Gefahr aus. Polen als Beispiel.
Ich sage einfach nur, verstehe ich nicht mehr. Ich kann nicht verstehen, wie man Polen als Gefahr darstellt, wenn man gleichzeitig sagt, der Staat, der uns angreift über den Angriff auf die Ukraine, der ist keine Gefahr. Ich verstehe es einfach nicht. Sage ich ganz ehrlich.
Ich würde aber den Punkt gerne mal aufnehmen. Jetzt wurde gerade eben gesagt, dass Sie möglicherweise so argumentieren, weil sie aus Ostdeutschland kommen. Weil wenn man mal schaut, Frau Weidel argumentiert komplett anders. Da haben Sie also sozusagen zwei Richtungen.
Also erstmal muss ich sagen, es gibt keine Rivalität zwischen uns. Also so wie es auch der Beitrag hier von Martin Schmidt zeigt. Das ist so ein alter Beitrag, den hat er früher so im ARD schon gebracht. Muss ich wirklich sagen, da ist viel Unsinn dabei. Es gibt keine Rivalität. Wir haben eine Doppelspitze, die vertrauensvoll zusammenarbeitet.
Das bezeichnen Sie jetzt als Unsinn. Das ist
ja, ich meine, ich weiß
recherchierter
es,
Beitrag.
Es ist kein recherchierter Beitrag. Da ist viel Unsinn drin.
Ich muss also zwischen so Weidel und Ihnen
ist da gibt es keine Rivalität. Wir sind seit 4 Jahren ein Erfolgsduo. Ja. Und ich meine, dieses Erfolgsduo, das prägt ja ein Stück weit Deutschland.
Ist die AfD eine normale Partei?
Nein, nochmal.
Nein,
sind wir nicht. Dass man teilweise andere Wähler Milieus auch bedient.
Ich denke, dann ist das aber das.
Ja, das ist doch vollkommen normal. Ich meine nochmal, wir sind eine pluralistische Partei. Und wenn man Volkspartei sein will, noch dazu in den aktuellen Umfang mit 27%, dann muss man auch mehrere Wählerschichten ansprechen und auch bedienen können. Das ist doch auch Sinn und Zweck. Deswegen gibt es lange noch keinen Widerspruch darin.
Ist das eine Taktik? Ist das wirklich, weil Sie denken, Russland ist in Ordnung.
Nennen Sie es, frage ich mich. Nennen Sie es, wie Sie wollen.
Sie können es mir erklären.
Es ist erfolgreich.
Sie können es mir erklären.
Es ist erfolgreich.
Sie wollen einfach erfolgreich sein. Darum.
In der Politik geht es immer um Erfolg. Okay. Oder um was.
Man sagt Sachen, um erfolgreich zu sein.
Ja, ich denke schon. Und vor allen
Dingen, nicht, weil Sie das denken.
Ja, wenn man Erfolg hat, dann hat der Wähler, ist souverän. Und das ist ja das, wenn wir Politik machen, muss das wohl wahrscheinlich gut finden. Also wenn wir jetzt einen Umfang...
Also denken Sie eigentlich gar nicht, dass Russland...
Wenn wir bei 5%... Entschuldigung, ich vertrete hier die deutschen Interessen. Und im deutschen Interesse ist es, und auch gerade der ostdeutschen Interessen, ist es, dass wir gute wirtschaftliche Beziehungen haben. Dass wir wieder Energie aus Russland beziehen. So wie es im Übrigen Viktor Orban auch mit Wladimir Putin ausgehandelt hat, unter der Genehmigung Amerikas, wo man sich dann fragen muss, muss ich mir eine Genehmigung von Amerika holen, um Energie zu beziehen, Stichwort Souveränität. Aber das zeigt doch, was uns die letzten 3 Jahre, 4 Jahre dazu geführt hat, warum die Industrie abschmiert, abwandert, warum wir die hohen Energiekosten nicht mehr zahlen können. Wir brauchen Russland in Europa für günstige fossile Energie.
Denken Sie das, Herr Palmer? Braucht man russisches Gas? Braucht man russisches Gas?
Ja, wenn wir keins mehr bräuchten, dann sieht man ja, was passiert.
Ich gebe zu, dass es Mittelständler in meiner Stadt gibt, die sagen, warum können wir nicht weiter auf das günstige Gas zugreifen? Weil es ihnen Probleme macht, dass es teuer ist. Ich sage, dass ich selber der Auffassung bin, dass man nicht gleichzeitig Gas beziehen kann und Waffen liefern. Das passt irgendwie nicht zusammen. Solange Russland den Krieg gegen die Ukraine nicht einstellt, können wir von dort kein Gas kaufen. Und neben Erfolg gibt es halt sowas auch wie Werte. Ich nenne es jetzt nicht Moral, aber es gibt Werte. Und mir sind die Bilder von Krankenhäusern, die beschossen werden und Massakern an der ukrainischen Zivilbevölkerung im Kopf. Ich glaube nicht, dass sie gefälscht sind. Und solange Putin solche Kampfhandlungen verantwortet, kann ich bei ihm kein Gas kaufen. Können Sie machen, ich nicht.
Ja, Sie reden aber schon in dem Duktus, dass Sie sagen, wenn der Krieg beendet ist, dass man sehr wohl wieder russisches Gas kaufen kann.
Dann ist es eine neue
aber
Frage.
Aber Herr Palmer, wir müssen dann auch ehrlich sein, die Doppelmoral dahingehend, wenn wir sagen, wir wollen nie wieder von Ländern, die völkerrechtswidrig Länder überfallen, Gas oder sonstige Rohstoffe kaufen, dann wird es langsam einsam
es geht um den aktuellen
Krieg. Da kaufen wir kein Katar, da kaufen wir in Amerika kein Gas.
Das war nicht mal ein Punkt.
Und haben wir auch keine wirtschaftliche Beziehung zur Türkei oder sonstigen
Ländern. Darum geht es nicht. Solange ich aktiv Kriegshandlungen
finde. Vergleichen Sie USA und Russland miteinander.
Aktiv
Kriegshandlungen. Das sollte man aber durchaus tun.
Ja, das ist für Sie gleich.
Ich sag mal so, wenn ich sehe, was die Amerikaner im Nahen Osten angerichtet haben, wie viele Flüchtlingsströme, was ja auch zu unseren Problemen in der Migration geführt hat, das waren auch alles völkerrechtswidrige Angriffe. Also ich denke mal, da sollte man schon die Doppelmoral ein bisschen weit unten halten. Wir sind ja sowieso Moralweltmeister. Gleich. Früher waren wir Exportweltmeister.
Herr Kruppeller, das halte ich fest. Sie sagen, Trump und Putin sind da eigentlich gleich.
Ich habe nicht gesagt, dass sie gleich sind. Und ich kann das auch nochmal hier deutlich machen. Auch ich verurteile den Angriff Russlands auf die Ukraine. Da gibt es doch überhaupt keine 2 Meinungen. Die Frage ist, wie beenden wir jetzt diesen Krieg? Ja. Und die Beendigung hätte man schon vor 3 Jahren in den ersten Friedensgesprächen in Istanbul vollziehen können. Aber auf Gutheißen von Herrn...
Ich bin kein Außenpolitiker.
Ja, aber ich ein Stück weit, zumindest als Bundespolitiker.
Aber Sie reden nicht über meinen Punkt. Mein Punkt ist eigentlich ganz einfach. Mit Gaskäufen finanziere ich den Angriffskrieg. Und das möchte ich nicht. Keine Schecks ausstellen für die nächste Rakete.
Wir brauchen Gas. Wo kaufen wir jetzt Gas her? Über Kasachstan.
Soweit ich weiß, bei den USA,
über LNG. Wir kaufen auch noch Öl und Gas. Auch Schwedt braucht noch Öl aus Russland. Und dann kaufen wir im Gas über Kasachstan. Am Ende ist es russisches Gas, was 3-fach, 4-fach teurer ist. Das kann ja nicht die Lösung sein.
Herr Palmer, könnten Sie sich vorstellen, dass die Franzosen über die Grenze kommen? Das ist nicht weit entfernt von Ihnen. Das ist der Vergleich, den Herr Kropala gemacht hat, dass er sagt, also Polen könnte mich irgendwie angreifen.
Ausgeschlossen. Die deutsch-französische Freundschaft steht.
Dass es kriegerische Handlungen sind. Es kann auch ein Gegner sein, wenn zum Beispiel Zölle aufgerufen werden, wirtschaftliche Forderungen,
Polen,
die gestellt werden. Aber Polen stellt alle halbe Jahre, wie Sie vielleicht auch gehört haben, Reparationsforderungen gegenüber Deutschland. Ich wohne an der polnischen Grenze. Ich weiß, wie auch viele Polen feindlich gesinnt gegenüber Deutschland sind. Jawohl, sehr wohl. Ja, und die Reparationsforderungen, die Sie permanent stellen, mittlerweile 1,5 Billionen Euro, die muss man eben rigoros auch ablehnen. Und wenn ich nochmal auf den Punkt der Nord Stream-Sprengung sehe, wo, wie gesagt, vom Generalbundesanwalt ein straffällig gewordener, beziehungsweise einer, der die Anschläge mit zu organisiert hat, nicht ausgeliefert wird,
einer
dann ist das ein feindlicher Akt gegenüber Deutschland.
Sie haben das Gefühl,
und der Bundeskanzler und die Bundesregierung hat nicht ein Wort dazu gesagt.
Ich möchte,
das finde ich schon ein bisschen mehr
gerne zu einem anderen Punkt kommen.
Darf ich nur eins sagen?
Einen kurzen Satz,
ich glaube wirklich nicht, dass 25% der Deutschen diese Position auch nur im Entferntesten mittragen.
Ich denke schon.
Wir stellen hier.
Ja, glaube und
das ist jetzt die Frage. Darüber können wir gleich weiterreden, denn im Prinzip stellen wir jetzt eine Frage, und zwar die KI, also die künstliche Intelligenz. Das haben wir in unserer Sendung immer so als Element mit drin. Und da gibt es dann eine Antwort zu, was die KI dazu sagt. Die Frage ist: Wie verändert sich Deutschland, wenn die AfD die Bundesregierung stellt oder stellte? Hören wir uns mal kurz an.
Insgesamt könnte Deutschland unter einer AfD-Bundesregierung eine sozialpolitische Restriktion, wirtschaftliche Turbulenzen durch EU- und Euro-Ausstieg, eine Rückkehr zu fossilen Energieträgern und eine verschärfte gesellschaftliche Polarisierung erfahren. Diese Veränderungen hätten erhebliche Auswirkungen auf die Lebensqualität vieler Bürger und auf die internationale Position Deutschlands.
Herr Palmer, würden Sie sagen, die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie?
Sie kann es sein. Ich habe keine internen Erkenntnisse. Aber wenn es Rechtsextreme in der AfD gibt, deren Ziel ist, die Verfassung zu überwinden und eine Regierung zu installieren, wo man auch deutsche Staatsbürger deportieren kann, Remigration betreiben kann, weil sie einem nicht mehr gefallen im Land, dann ist es natürlich eine Gefahr für unsere Demokratie. Sicher bin ich mir da nicht, aber eine Gefahr vermuten kann man.
Würden Sie die AfD als Nazis bezeichnen?
Das Nein.
hat Klingbeil unter anderem getan.
Auf keinen Fall. Ich finde die meisten Nazi-Vergleiche sowieso falsch. Mhm. Und zwar insbesondere, weil die Nazi-Zeit so unfassbar grausam und brutal war, dass es sich einfach verbietet, das inflationär zu gebrauchen.
Herr Krupala, wenn Sie uns vielleicht dazu noch gleich was sagen können,
ja,
zu dem, was da als Kombination ist. Also wie würde denn Ihr Deutschland aussehen in 5 Jahren?
Ich will erstmal auf diese KI-generierte Antwort nochmal eingehen. Also ich meine, das ist genau das Deutschland, was wir jetzt aktuell sehen, aber die AfD regiert gar nicht. Also wir sehen den wirtschaftlichen Niedergang, wir sehen genau die gesellschaftliche Spaltung, die vonstatten geht. Ja,
wo kein natürlich, EU-Euro-Ausstieg.
Ja, nochmal, EU-Euro-Ausstieg haben wir ja nun mal schon diskutiert. Und ja. Wenn man sich aktuell die Währungsstabilität in Europa anschaut und vor allen Dingen, wenn man sich auch anschaut, wie man mit europäischen Verträgen übrigens selber umgeht. Ich erinnere nur an die Maastricht-Kriterien, die mittlerweile in Europa niemand mehr interessiert.
Wie sehe denn Ihr Deutschland aus in 5 Jahren?
Wenn wir regieren würden, und das müssten wir dann relativ schnell, weil sonst würde Deutschland wirklich noch in schwierige Turbulenzen kommen.
Ja, wie sehe es aus?
Ja, es würde keine CO2-Bepreisung mehr geben. Damit würde natürlich auch, würden die Kosten für Energie wesentlich günstiger werden. Mhm. Wir würden Nord Stream reparieren lassen und beziehungsweise auch wieder ans Netz.
Sagen wir ganz viel Energie, was noch?
Ja, das ist ja genau das, was wir brauchen. Wir brauchen günstige Energie. Wir würden natürlich auch diejenigen Personen, die hier nicht bleibeberechtigt sind, sofort abschieben, und zwar in Größenordnungen, damit die Sozialkassen, damit auch Wohnraum geschaffen werden kann für diejenigen. Und wir würden natürlich auch den Ukrainern zum Beispiel kein Bürgergeld mehr zahlen. Das sind 6 Milliarden Euro.
Das kommt doch ohnehin jetzt schon.
Nee, das kommt eben jetzt nicht. Wir haben eine Stichtagregelung, wie Sie wissen, die erst ab 1. April gilt.
Ja.
Also wir sind noch nicht in dem Punkt, wo wir sagen, alle. Im Übrigen fordert das ja jetzt aktuell, im Übrigen fordert das jetzt auch Herr Söder und die CSU.
Ja.
Wo ich das gefordert habe, da war das ganz schlimm und ganz böse. Mittlerweile ist es also auch bei anderen Parteien angekommen, was finanziell nicht mehr machbar ist. Und wir würden natürlich auch für die einheimische Bevölkerung dahin gehen, was Familien angeht, was Steuern angeht. Da gibt es so viele
Programmpunkte. Da gibt es viele Punkte. Herr Palmer, würden Sie denn sagen, mit der AfD kann man tatsächlich koalieren? Das haben Sie neulich gesagt. Bleiben Sie dabei?
Die inhaltlichen Punkte, die er vorgetragen hat, halte ich alle für falsch. Was ich gesagt habe, war, wenn die AfD stärkste Kraft ist mit 40%, wie es in Sachsen-Anhalt der Fall sein könnte, dann ist es vielleicht nötig, der Bevölkerung die Chance zu geben, zu beobachten, was passiert, wenn sie mitregieren.
Mhm.
Und zwar unter Sicherheitsvorkehrungen, das heißt nicht der Ministerpräsident, nicht der Polizeiminister, nicht der Justizminister, denn wer Rechtsextreme in seinen Reihen duldet, kann diese Ämter nicht haben. Das ist zumindest eine Alternative zu einer Allparteienkoalition, die ja wahrscheinlich nicht so viel zustande bringen wird und dann nur die absolute Mehrheit der AfD bei der Folgewahl verursacht. Darüber mache ich mir Gedanken, wie man das verhindern kann.
Ja, Ihre ehemalige Partei, die Grünen, die hatten am Wochenende auch einen Parteitag. Da wollen wir noch mal ganz kurz drauf gucken, nämlich auf Herrn Hofreiter. Wir haben versucht, mal jemanden zu fragen von den Grünen. Mensch, der Herr Palmer ist in der Sendung bei Pina Atalay und der spricht irgendwie mit der AfD. Wie finden Sie das denn, wenn die auch mitregieren würden? Hören wir mal kurz rein. War der Einzige, der was gesagt hat.
Das Problem ist, immer wenn man Rechtsextreme mitregieren hat lassen, gab es ja immer das Argument, da entzaubern die sich. Das Gegenteil ist eingetreten. Die Leute haben sich zwar entzaubert, aber sie haben sich auch so stark normalisiert, dass sie mittelfristig davon profitiert haben.
Juckt Sie das?
Das ist ein valides Argument.
Mhm.
Und am Ende ist die Frage, was wirkt besser? Ich sage, man muss Vor- und Nachteile dieser Strategien offen besprechen, ohne sich dabei mit einer Schere im Kopf von vornherein dumm zu stellen und zu sagen, es gibt nur eine Möglichkeit. Weil es gibt mehr Möglichkeiten. Man könnte auch über eine Minderheitsregierung, über Tolerierungsmodelle sprechen. Jedenfalls stellt die etablierte Politik die Herausforderung von 40% AfD vor ganz neue Aufgaben. Da kann man nicht einfach weitermachen und zur Tagesordnung übergehen.
Also lieber Schwarz-Blau in Baden-Württemberg im kommenden Jahr als Schwarz-Grün?
Auf keinen Fall. In Baden-Württemberg gibt es von den Wahlergebnissen keinen Grund, der AfD irgendwelche Teile der Macht anzubieten. Mhm. Und inhaltlich passt es ja auch nicht zusammen. Ich rede sozusagen von einer Notlage, wie sie ein extremes Wahlergebnis erzeugen können.
Würden Sie eigentlich zu den Grünen zurückkehren, sollte Herr Özdemir Ministerpräsident möglicherweise werden oder irgendwie Regierungsmitglied?
Es würde es auf jeden Fall sehr viel einfacher für mich machen, weil Cem Özdemir ein geerdeter, bodenständiger, sehr pragmatischer, ökologisch motivierter Politiker ist, den ich sehr schätze. Ja.
Ja, jetzt haben wir hier fast 40 Minuten gesprochen. Sie haben miteinander gesprochen, war eine interessante Diskussion. An vielen Punkten sind Sie sich sehr unterschiedlich, aber ich nehme mit, dass Sie zumindest sagen, eine Koalition könnte man probieren, ist keine Gefahr. Und ich habe das Gefühl, Sie haben es gerade noch Wasser eingeschenkt. Das ist jetzt hier nicht eskaliert wie bei Herrn Frohnmeier, wo es ein bisschen schwieriger war in Tübingen.
Das ist nicht eskaliert.
Eher von außen. Ne?
Gut, dann danke ich Ihnen, dass Sie hier sind. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Nächste Woche sehen Sie an dieser Stelle Blome und Pfeffer und ich melde mich dann am 15. Dezember wieder. Danke fürs Zusehen und guten Abend noch.